Hey, bevor es losgeht, will ich dich nur darauf aufmerksam machen, dass in dieser Episode bei den Sprachaufnahmen die Tonqualität nicht so optimal ist wie sonst. Das resultiert daraus, dass jede Sprachaufnahme eine Sprachnachricht ist und somit auch durch die Übertragung an Qualität verliert. Behalte das immer im Hinterkopf und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Mit ADHS vom Axon bis zur Synapse, vom Frohe Impulse, der Podcast rund um das Thema ADHS.
Hey Sabine, cool, toll, dass das geklappt hat und vor allem cool, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast.
Ja, Gordon, geil. Jetzt sind wir hier mittendrin. Ich nehme meine erste Sprachnachricht für dich auf und ich freue mich tierisch. Deine Nachricht hat mich sofort gezogen und also nicht wertend gemeint, bekloppte Ideen bin ich immer zu haben. Und ich finde die Idee cool, das einfach mal so per Sprachnachricht zu machen. Keinen Termin zu haben, keine Deadline zu haben, sondern einfach, wenn es passt, beantworten.
Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, haben wir uns zu einem Interview verabredet. Aber da wir alle beide sehr berufstätig sind, beide einen Beruf haben, der in Schichten ist, haben wir einfach schlicht ergreifend keine Zeit gefunden, um wirklich einmal ein Telefonat zu führen. Und deswegen kam ich dann einfach mit der Idee um die Ecke, hey, lass uns das mit Sprachnachrichten machen. Ja, Sabine, erzähl uns einfach mal von Anfang an, wie bist du eigentlich auf den Punkt gekommen, dass du eine Diagnose oder dass du überhaupt ADHS in Erwägung gezogen hast?
Ja, die meisten werden mich nicht kennen auf deinem Kanal. Mein Name ist Sabine, ich bin 42 Jahre alt und bin letztes Jahr im Juni, 2023, mit gerade noch 40, also ich bin 2 Tage später 41 geworden, da habe ich meine Diagnose ADHS bekommen, also ich bin spät diagnostiziert. Und um deine Frage zu beantworten, ich bin in einem Gespräch mit meiner Supervisorin draufgekommen, die, als die unsere Sitzung vorbei war, und wir noch uns so ein bisschen unterhalten haben, hat sie mir erzählt, dass ihr Sohn sich gerade intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Und je mehr er ihr erzählt, glaubt sie auch, dass sie ADHS hat. Und wir sind uns sehr, sehr ähnlich, arbeiten schon sehr, sehr, sehr lange zusammen und konnte das total gut annehmen von ihr. Und bin dann auf dem Weg zum Auto schon, habe ich mir das Hörbuch von Angelina Berger runtergeladen, das Chemist im Kopf, und habe das am selben Tag durchgesuchtet. Und ich musste immer wieder wirklich schallend lachen und hätte weinen können gleichzeitig, weil ich das Gefühl hatte, sie erzählt mir mein Leben. Ich kenne das alles, was sie erzählt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Diagnostikstelle, hatte dann 3 Monate später oder so meinen ersten Termin, dann nochmal den zweiten, dann wurde ich auf die Medikamente eingestellt. Genau, so kam das.
Zweite Frage, die ich stelle, ist, wenn du so heute zurückdenkst auf deine Jugend oder auf deine Kindheit und mit dem Wissen von heute, wo hätte es dich damals oder wo ist eine große Hilfe damals schon gewesen, wenn du damals gewusst hättest, dass du ADHS hast, hätte das für dich einen großen Unterschied in deinem Leben gemacht?
Das ist eine echt schöne Frage, ob das einen Unterschied gemacht hätte oder ob es mir geholfen hätte, das früher zu wissen, dass ich ADHS habe. Und ich habe am Anfang, als ich die Diagnose bekommen habe, mich ganz, ganz, ganz intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt habe, dachte ich mir so, ich bin so traurig und mir tut so leid für meine früheren Versionen, dass sie dieses Wissen und die Unterstützung, die ich jetzt haben kann, dass sie das nicht gehabt haben. Und aus der Perspektive vom Anfang würde ich sagen, ja, es hätte einen Riesenunterschied gemacht. Aber das ist eine Vorstellung, die die Erwachsene jetzt hat, die ich jetzt bin. So gesehen, ich bin 1982 geboren, bin 88 in die Schule gekommen. Und in der Zeit von damals war ADHS irgendwie gefühlt kein Thema oder kein großes Thema auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es damals so einen großen Unterschied gemacht hatte. Heute definitiv, weil einfach die Lehrpersonen viel aufgeklärter sind oder zum Teil zumindest. Es wäre zumindest wünschenswert, dass sie immer aufgeklärter sind und überhaupt die ganze Thematik viel größer aufgefächert wird. Von daher bin ich nicht so sicher, ob es damals rein von dem Wissen, ADHS zu haben, ob das so einen großen Unterschied gemacht hätte. Und ich kann es ja nicht beurteilen, wie man das als Kind empfindet. Das würde ich dir, den Ball würde ich dir dann gerne im Anschluss zurückspielen. Ich weiß nicht, wie ich mich als Kind gefühlt hätte, zu einer Zeit, wo ich mich schon immer komplett anders gefühlt habe und irgendwie fremd und komisch und seltsam, auch als Jugendliche. Ob mir das geholfen hätte zu wissen, ich fühle mich nicht nur so, sondern ich bin's auch. Kann ich schlecht beurteilen. Das, wie gesagt, das wäre eine, das würde mich voll interessieren, was du dazu sagst, wie es ist, wenn man als Kind diagnostiziert wird. Und was mir aber definitiv geholfen hätte und was einen großen Unterschied gemacht hätte, ist aus heutiger Sicht, wäre der Zugang zu Medikation gewesen. Also die Möglichkeit zu haben, diese 20 Bildschirme, die ich im Kopf habe, zu der es keine Fernbedienung gab bis vor einem guten Jahr, da eine Fernbedienung zu haben und einfach aufmerksamer sein zu können und nicht so ausgeliefert zu sein dessen, was mein Gehirn halt so fabriziert. Und das hätte für mich, glaube ich, schon einen großen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, wie mein Leben dann verlaufen wäre, keine Ahnung. Und ich finde, ich habe es bis hierhin dafür, dass es gefühlt immer irgendwie schwer und anstrengend war, habe ich es gut hinbekommen. Also da bin ich mittlerweile in Peace damit. Und auch als Jugendliche. Ich weiß nicht, ob ich als Jugendliche das angenommen hätte oder ob ich mich dagegen gewehrt hätte oder rebelliert hätte dagegen. Ich habe so ziemlich gegen alles rebelliert. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass die jugendliche Sabine das abgelehnt hätte. Also, um es nochmal zu wiederholen, ich weiß nicht, ob es so einen großen Unterschied gemacht hätte. Ja und nein. Wahrscheinlich einen total großen und auch wieder wahrscheinlich keinen. Ich glaube, die Diagnose ist jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin total froh und kann das einfach so gut durchdringen, weil ich jetzt erwachsen bin, was es bedeutet, ein ADHS-Gehirn zu haben. Dass das eigentlich keine Krankheit ist, sondern ich mag dieses Bild über ADHS, finde ich passender. Es ist nicht wirklich eine Krankheit, aber es ist doch eine andere Art und Weise, wie ein Gehirn funktioniert. Und ja, natürlich, es ist eine Entwicklungsstörung. Das Gehirn ist anders entwickelt, die Neurotransmitter funktionieren anders. Von daher hat es schon wieder irgendwo einen Krankheitswert, ne? Oder den Wert einer Krankheit. Und es gibt ein Manual dazu. Also diesbezüglich schon. Ich glaube, ich kann das wirklich jetzt erst so durchdringen als Erwachsener. Da würde ich dir jetzt eben gerne die Gegenfrage stellen. Wie hast du es empfunden als Kind? Ich meine, du bist nicht so viel jünger als ich. Ich glaube, du bist, wenn ich es richtig gehört habe, 36. Wie war das für dich? Weil das war ja auch noch zu einer Zeit, wo das irgendwie nicht so ein Thema war. Also nicht so ein großes und präsentes wie jetzt auf jeden Fall. Wie hast du es empfunden? Konntest du es annehmen? Hattest du Zugang zu Behandlung? Und hat es für dich einen Unterschied gemacht von dem Zeitpunkt weg, als du erfahren hast, das hat ADHS? Das würde mich total interessieren.
Ja, wie habe ich das empfunden? Das habe ich auch schon mal in meinem allerersten Podcast, also in der ersten Episode, erzählt. Meine Kindheit war vom schulischen Aspekt her für mich ein absoluter Horrortrip. Viele Sachen in meiner Kindheit waren irgendwie ein absoluter Horrortrip. Also ich habe wenig Sachen, was jetzt außerhalb vom Familienkreis ist, in guter Erinnerung. Ich muss einfach dazu sagen, ich war als Kind, war ich ein regelrechtes, absolutes Mobbingopfer, was vom ersten Grundschuljahr bis zum Gymnasium immer wieder aufkam. Ganz einfach, weil ich einfach absolut total andere Interessen hatte wie der Durchschnitt der Kinder. Also für mich war es interessanter herauszufinden, wie eine Waschmaschine funktioniert, als mit den Jungs zum Fußballplatz zu gehen. So, dass ich im Allgemeinen immer wieder ziemlich der Außenseiter war. Und aber heute auch denke, dass ich gewollt einfach immer wieder der Außenseiter sein wollte, weil, naja, alles andere, was so die normalen Schüler in meinem Alter damals gemacht haben, also ich rede jetzt so im Alter zwischen 6 und 11 Jahren, da denke ich mir, Das sind einfach Sachen, die haben mich einfach schlicht ergreifend wirklich nicht interessiert. Und einfach durch dieses Desinteresse bin ich schon zum Ersten aufgefallen. Und zum Zweiten, naja, das ADHS hat mir das Schulische wirklich zur Hölle gemacht. Weil, naja, da wo andere Schüler 10 Minuten brauchten, um eine Aufgabe zu lösen, brauchte ich vielleicht eine Stunde oder 45 Minuten oder eine halbe Stunde. Und ich muss dazu sagen, ich hatte einfach das große Glück, dass ich glaube, ich war in der 4. Klasse, ich auf eine Lehrerin gefallen bin, die Plan von der Materie hat. Und die ist als allererster Mensch auf die Problematik hellhörig geworden. Und die hat auch ganz großes Verständnis dazu gezeigt, indem sie mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen hat, mich zu den allerersten Diagnostiker geschickt haben. Und so kam das Ganze in Gange. Ich musste damals auch als Kind von Therapeut zu Therapeut tingeln. Und ja, ich musste eine Diagnostik auf Kindebene machen. Also vom Neurologen bis zum Psychomotoriker, bis zum Logopäden, zum, ich weiß nicht, wo ich nicht noch alles war. Ja, daraufhin kam dann irgendwann diese Diagnose und dann auf einmal musste ich halt wieder zum Neurologen. Ich bekam mehrere EEGs gemacht. Ich bekam MRTs gemacht, tonnenweise Blutentnahmen, regelmäßig im 6-Wochen-Abschnitt. Und daraufhin irgendwann bekam ich dann jeden Morgen beim Frühstück oder bevor ich zur Schule ging, eine kleine weiße Pille. Ich bekam es da grob erklärt, worum es ging oder was die Pille bewirken soll. Also da ganz großes Lob an meine Eltern. Ich war eigentlich für mein Alter immer über alles informiert. Aber nichtsdestotrotz war das halt einfach komisch. Du bekamst eine Pille, du saßt in der Klasse, bekamst eine Aufgabe zu machen und es war irgendwie so, als würde meine Umwelt wie kann ich dir das metaphorisch erzählen? Stell dir einfach vor, du klickst in dem Moment, wo du das Blatt vor die Augen bekommst, drückst du auf den Knopf und alles um dich herum wird so in so eine Slow Motion. Weißt du, so wie bei Matrix, genau. Und daraufhin konnte ich mich total mega gut konzentrieren. Nichtsdestotrotz habe ich aber ein vereinfachtes Schulprogramm auf einmal bekommen, im Sinne, dass ich nur die Hälfte einer Klausur schreiben musste, aber trotzdem diese paar Aufgaben, die ich angekreuzt bekam, so gewertet wurden, als hätte ich wirklich die komplette Klausur gemacht. Was mich dann natürlich wieder verstärkt zum Mobbing-Opfer machten, weil Lehrerins kleiner Liebling und bliblablub. Und all dies, das war Naja, es war für mich echt, wenn ich so zurückgucke, war das für mich eine sehr harte Zeit. Aber auch wenn ich zurückgucke, muss ich sagen, ich habe verdammt gut durchgehalten. Also ich so zurückgucke, also wenn ich so zurücksehe, muss ich mir selber ein Lob geben und mir sagen, für all die Grässlichkeiten, die man mir damals angetan hat, habe ich im Endeffekt in meinem Leben im Nachhinein sehr viel erreicht.
Das war jetzt der Nightmare. Ich habe gerade, ich glaube, 7 Minuten gelabert, um zu sehen, dass ich nicht aufgenommen habe. Aber wir wollen sie authentisch haben, ne? Also nochmal von vorne. Ja, deine Story ist echt krass. Ja, krass. Und es tut mir furchtbar leid, was du da erlebt hast. Ich kann es mir, glaube ich, nicht mehr annähernd vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss. Und ich finde es total cool, dass du da eine Lehrerin hattest, die da so drauf geachtet hat, die dich da auf den Weg gebracht hat. Und ja, du kannst echt verdammt stolz auf dich sein, was du alles so erreicht hast in deinem Leben und wie du es geschafft hast. Und ich finde, das können wir alle. Also wir haben einfach eine, wie du es nennst, ja, es kann eine Superpower sein, es kann aber auch echt Sand im Getriebe sein und es kann echt der Keil zwischen den Beinen sein, über den man permanent rüberfällt. Und diese extra Anstrengung, die wir Menschen mit ADHS-Gehirn so auf uns nehmen müssen, um in einer Welt klarzukommen, die nicht für uns gemacht ist, das darf man einfach nicht vergessen, wie anstrengend das sein kann. Und also, ja, Shoutout an euch alle. Ist kollektives Schulterklopfen an uns alle. Also, das ist, wer das nicht kennt und nicht erlebt, der kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen, wie anstrengend das sein kann. Und jetzt nach 2 Minuten auf deine Frage zu antworten, wie das war für mich, als ich die Diagnose hatte. Und zwischen dem, also ich habe meine Diagnostik beim ADHS-Zentrum München gemacht. Das wird geleitet von der Dr. Astrid Neu, die ja so eine Koryphäe auf dem Gebiet ist und schon seit über 20 Jahren sich mit ADHS im Erwachsenenalter beschäftigt. Und mir wurde da am Anfang, wurden mir ganz viele Fragebögen zugeschickt und auch für meine Mama zum Ausfüllen über meine Vergangenheit. Dann war, glaube ich, auch so eine Art Intelligenztest dabei. Also alle möglichen, ja, das war ein ganzes Buch, das da zum Ausfüllen war. Und als die das ausgewertet hatten, wurde mir ein Termin gegeben für ein Interview. Das hat online stattgefunden. Und das war sehr, sehr witzig, weil der Arzt, der mich diagnostiziert hat, meinte so nach einer Viertelstunde, ja, also Frau Berger, Sie haben jetzt schon von 100 möglichen Punkten 120, aber wir machen das jetzt zu Ende, einfach der Vollständigkeit halber. Und das ging dann, glaube ich, so 1,5 Stunden oder so, dieses Interview. Und somit hatte ich quasi schon die Bestätigung oder die Diagnose mit dem Interview. Und ich habe mich ja, als ich überhaupt mit dem Thema in Kontakt kam, ab diesem Tag habe ich mich so intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und auch ganz viel schon mit Strategien, was man tun kann, wie man sich das Leben erleichtern kann, was funktioniert für uns ADHS-Gehirn einfach besser. Und ich habe schon bevor die Diagnostik überhaupt angefangen hat, habe ich angefangen, mein Leben ADHS-gerechter zu machen. Und irgendwann hat mir dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die Frage gestellt, und was machst du, wenn es das nicht ist? Und da habe ich total Panik gekriegt kurz, weil ich mir dachte, wow, scheiße, ja, was ist, wenn es das nicht ist? Ich habe keine Ahnung. Und ich suche schon so lange nach einer Antwort, warum ich so bin, wie ich bin, warum mein Leben so läuft, wie es läuft. Und ich habe mich auch in einigen Konzepten wiedergefunden, so wie die Scanner-Persönlichkeiten zum Beispiel. Aber das war es einfach nie so ganz. Und somit war das für mich die totale Erleichterung, dann wirklich die Gewissheit zu haben, ja, du hast ADHS. Und die 24 Stunden nach der Bombe war ich der glücklichste Mensch der Welt. Das klingt jetzt total bescheuert, gell? Aber durch das, dass ich so ja dann wirklich Angst gekriegt habe, dass es das nicht ist, sondern vielleicht wieder irgendein Verrennen in einem Thema ist, für mich ganz, ganz erleichternd. Und mit wem habe ich zuerst darüber gesprochen? Ich glaube, ich habe mit meinem damaligen Freund oder mit meinem damaligen Partner als erstes darüber gesprochen und dann mit meiner Mama und mit Freundinnen und so. Aber ich muss sagen, dass die meisten aus meinem Umfeld irgendwie schon so angenervt waren von dem Thema, weil es gibt ja dann bei mir nichts anderes mehr als ein Thema, in dem ich gerade drin bin. Und ich habe mich dann einfach für mich allein so überschwänglich gefreut. Mein Umfeld hat es dann mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Genau, so war das. Und so der richtige Gamechanger war dann, als ich angefangen habe, die Medikamente zu nehmen. Das war dann so der Moment, wo wirklich ganz viel passiert ist. Also wir haben die Strategien, die ich dann schon angefangen habe anzuwenden, das hat mir schon total geholfen und das hat mir so viel leichter gemacht und das mache ich auch heute noch, diese Sachen. Weil es einfach unser Gehirn einfach anders funktioniert. Aber das war dann so der Moment, wo der irgendwie alles für mich verändert hat. Als dann als ich angefangen habe, die Medikamente zu nehmen, eingestellt zu werden und zum ersten Mal zu erleben, wie es ist, wenn man vorher sein ganzes Leben verschwommen gesehen hat und plötzlich eine Brille aufgezogen bekommt und die Welt klar sieht und alles nicht mehr so anstrengend ist. Und ja, das war dann auch nochmal so ein Moment, der ganz, ganz, ganz viel verändert hat. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Fragen alle beantwortet.
Ich bin echt verblüfft, wie es bei dir zustande kam, dass du überhaupt auf diese Spur kamst, weil es hätte ja auch so viel anderes sein können. Und ja, so wie du aus meiner Story raushörst, ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, muss ich im heutigen Endeffekt sagen, dass es für mich ein ganz, ganz großer Segen war, dass ich meine Diagnose so früh bekam. Und vielleicht hat das eine oder das andere mir in meiner Entwicklung sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln oder mich überhaupt zu entwickeln zu dem Menschen, den ich jetzt bin. Was natürlich absolut nicht heißen will, dass du vielleicht nicht der Mensch geworden bist, der du bist. Aber ich denke, dass diese Superpower, die du mit 40 Jahren entdeckt hast, wenn du richtig damit lernst, umzugehen, dann ist das wirklich eine Superpower, die dir in deinem Leben ganz, ganz viel Freude bringen kann. Leider Gottes auch manchmal vielleicht keine Freude, aber ich denke zum großen Teil, wenn du wirklich damit umgehst, viel Freude. Ja, nach all diesen klassen Infos fällt mir aber auch noch was ein. Ich habe das jetzt so im Laufe des Tages selber gemerkt, so all diese Momente, wo du dir nachher denkst, ja, typisch ADHS. Ich gebe dir jetzt gerade ein Beispiel von mir, weil das ist mir jetzt gerade so aufgefallen und ja, einfache Aufgabe. Wo ist die Trinkflasche von meiner Tochter? Und ich laufe das ganze Haus durch den Hof, weil die Kleine draußen war, gehe wieder rein und sag, ich habe die Flasche nicht gesehen. Und tatsächlich, in meinem Kopf habe ich diese Flasche tatsächlich nicht gesehen. Und meine Freundin geht raus, geht geradeaus zur Tür raus, geradeaus auf den Teppich, also Spielteppich von der Kleinen, der wirklich 5 Meter von der Tür weg ist, und mitten auf dem Teppich liegt die Trinkflasche. Wo ich mir dann denke, so, ja, erklär das mal jemandem. Und solche Situationen habe ich tagtäglich, wie ich sitze in meinem Dienstwagen, steig aus, denk mir, vergiss den Schlüssel nicht, und geh um das Auto herum, nimm mein Körbchen raus, um zurück ins Büro zu gehen. Und in der Hälfte vom Weg denke ich mir so, du hast jetzt alles eingepackt, war endlich mal nichts vergessen. Guckst ins Körbchen und denkst dir, wo ist der Autoschlüssel? Ganz krass. Und dann geht dir im Kopf auch so, der Schlüssel hängt bestimmt noch. Gehst zurück zum Auto und tada, der Schlüssel hängt. Und du denkst dir so, warum? Warum geschieht dir das? Und warum kannst du dagegen nichts machen? Du sitzt im Auto und nimmst dir fest vor, denk an deinen Schlüssel und gehst und der Schlüssel steckt. Und das sind lauter so Sachen. Ich könnte dir stundenlang solche Beispiele geben. Und dieser Aspekt ist eigentlich bei mir noch schlimmer geworden, nachdem es mein Therapeut mir Achtsamkeit empfohlen hat. Und seitdem sich dieses Achtsamkeit-Ding im Kopf hat, was sich tatsächlich bei mir so quasi fest gebrannt hat, dieses Achtsamsein, ist das Ganze eigentlich noch schlimmer. Also es ist nicht schlimmer geworden, dass mir mehr so Sachen passieren, aber es ist noch schlimmer, dass diese Sachen mir passieren, aus dem simplen Grund, weil ich mittlerweile irgendwie sowas entwickelt habe, um es metaphorisch zu erzählen. Stell dir einfach vor, du würdest neben dir stehen und du könntest dir in deinen Kopf reinsehen. Und du könntest von außen diese Aktion beobachten, diese Aktion, dass du dir sagst, ich lasse den Schlüssel nicht im Zündschloss hängen, gehst um das Auto, nimmst deinen Korb und gehst vom Auto weg, und es fällt dir dann ein, du hast den Schlüssel vergessen. Und du kannst das eigentlich von außen beobachten, und das so irgendwie in so einem Bruchteil von Sekunden, kannst du das von außen beobachten, aber du kannst nicht eingreifen. Du kannst es einfach nur beobachten wie einen Film, den du eigentlich gar nicht, du kannst diesen Film nicht beeinflussen, du kannst dir den Film nur ansehen. Solche Situationen habe ich so oft, und das ist manchmal mega frustrierend. Also das macht mich auch manchmal mega traurig, weil ich vor allem solche Momente, solche Situationen keinem mehr erzählen kann, weil keiner kapiert es. Oder die Leute denken sich dann auch so, hallo, bisschen lala. Oder kriegst dann halt Bemerkungen wie, Junge, reiß dich mal zusammen. Oder, hey, jeder kann mal was vergessen. Aber wenn all diese Sachen sich so oft wiederholen, ist das irgendwo auf Dauer sehr dramatisch. Ich weiß nicht, wenn du dir diese Erfahrung so anhörst, wie ist es bei dir? Passieren bei dir auch solche Sachen, wo du einfach nur denkst, verdammt, was geht da schief und was kann ich dagegen machen? Gib einfach mal ein paar Beispiele. Und ja, das ist einfach etwas, Da konnte ich mich echt noch nie mit irgendjemandem wirklich darüber austauschen, der mir wirklich sagen kann, hey, mir geht's selber. Klar, ich höre das in den Podcasts, dass es anderen Leuten so geht, aber so tatsächlich wirklich mit einem reden und der mir dann sagt, zum Beispiel so, ja, wow, genau so, dies und das. Ja, das ist einfach etwas, was mich sehr bearbeitet und mir irgendwo sehr am Herzen hängt. Weil ich mir halt einfach selber manchmal richtig blöd vorkomme und mir sage, wie erklärst du einem das? Ich hab's dir jetzt mal erklärt. Erzähl einfach mal.
Das ist eine echt geile Frage und ja, natürlich kenne ich das. Ich habe jeden Tag unzählige dieser Momente. Also unzählige. Ganz aktuell. Was mir immer mal wieder passiert, aber ich mache es trotzdem immer wieder, ist, dass ich irgendwas wohin lege, wo mir während dem Ablegen schon bewusst ist, oh, das könnte gefährlich werden, dass du es dann da nicht mehr findest. Und das sind dann aber keine unwichtigen Sachen, sondern das sind meine Schlüssel, das ist meine Uhr. Also das sind so Sachen, die, wenn ich dann los muss, wo ich jetzt auch keine Zeit habe, irgendwie noch eine Stunde danach zu suchen. Und oder dass ich mir denke, oh, vielleicht solltest du das vorher wegräumen oder anders hinstellen, bevor du jetzt dies und das machst, weil das ist gefährlich, dass es umfällt oder dass es dann kaputt geht. Zack, bumm, ist es auch schon passiert. Um das Uhrenthema nochmal aufzugreifen, ich habe vorgestern Staub gesaugt und habe noch gesehen, wie ich meine Smartwatch aufs Ladegerät gehängt habe. Das könnte gefährlich sein, dass ich dann mit dem Staubsauger hängen bleibe und dann die Uhr durch die Küche fliegt auf dem Steinboden. Zack, ist sie geflogen und ich habe einfach mit dem Bildschirm pulverisiert. Dann habe ich meine Vorgängeruhr, so ein Tracker, reaktiviert. Den habe ich vom Duschen abgenommen und ich weiß nicht, wo ich ihn hingelegt habe. Ich finde ihn nicht mehr, bis heute nicht. Und ich habe ihn jetzt bestimmt schon insgesamt 1,5 Stunden gesucht. Und ich weiß noch, dass das genauso ein Moment war, wo ich mir dachte, ob du die da wiederfindest. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, wo sie dann lag und wo ich sie finde, weil ich habe keine Ahnung, wirklich. Was mir auch total gerne passiert, ist, dass ich am Telefonieren bin, also mit Handy am Ohr, und ich suche währenddessen mein Telefon. Das muss man erstmal hinkriegen. Oder auch ganz gerne genommen, ich suche panisch in meiner Handtasche nach meinem Schlüssel, um dann, nachdem ich die Handtasche dreimal ausgeräumt habe, festzustellen, dass ich ihn in der anderen Hand habe. Oder weil du das Thema Arbeit aufgegriffen hast. Ich arbeite ja wie du auch in der Pflege für einen ambulanten Pflegedienst. Und ich habe Wecker für alles. Und ich muss mir alles aufschreiben. Also mein Zettel und meine Wecker sind mit das Wichtigste in meiner Arbeit und so kriege ich das alles wirklich gut hin. Also auch meine PTL sagt immer, es ist wirklich erstaunlich, wie du das, dass das so gut funktioniert. Aber ich brauche da meine Strategien dafür. Was ist noch so ein schöner ADHS-Moment? Lass mich mal überlegen. Was mir auch manchmal passiert, ich bin ja immer super schnell unterwegs. Also das H ist bei mir schon auch wirklich noch körperlich ausgeprägt. Ich gehe sehr schnell und mache, glaube ich, auch eher fahrige Bewegungen. Und ich bekomme immer wieder gesagt so, hey, wobei mittlerweile nicht mehr so, das könnte wirklich an den Medikamenten liegen, dass ich permanent darauf hingewiesen werde, hey, dass es überhaupt keine Eile gibt, dass ich mich nicht so stressen muss. Das war ja vorher gang und gäbe. Also es ist immer noch so, dass es für mich ganz schwierig ist, mit Menschen spazieren zu gehen, die sehr langsam gehen oder die schlendern. Oh, das ist, da brauche ich ganz viel Konzentration, um nicht in mein Tempo zu fallen. Und ich brauche auch immer wieder Hinweise darauf, dass ich langsamer gehen soll. Mmh. Oder ich vergesse die Milch auf dem Herd. Das habe ich auch auf meinem Instagram mal gepostet, dass ich habe mir meinen Kaffee aufgesetzt in so einem Mokka-Kocher und habe mir die Hafermilch in einem Extratopf aufgesetzt und stelle die Hafermilch zurück im Kühlschrank, der in der Abstellkammer steht. Und dann sehe ich einen Staubsauger und denke mir so, oh geil, ich habe jetzt Bock auf Staubsaugen. Und habe angefangen, Staub zu saugen und habe mich dann gewundert, als ich in die Küche kam, dass alles unter Dampf stand und es nur noch gefaucht und gequalmt hat, weil ich Kaffee vergessen habe. Also das ist mein Alltag ist voll von diesen Momenten, wirklich voll. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde erzählen von diesen Momenten. Aber mich machen die Momente nicht traurig, weil das ist ja was, das ist ja mein ganzes Leben schon so. Auch ein sehr schönes Ding von mir. Ich merke oft nicht, wenn Dinge im Weg liegen und ich drüber steige. Das kriege ich nicht mit. Also ich habe irgendwo was liegen lassen mitten im Raum und es kann passieren, dass ich da tagelang drüber steige, bis auch ein Ex-Partner von mir, mit dem ich damals zusammengewohnt habe, mir meinte, ob ich ihn ärgern will, weil ich immer wieder drüber steige, anstatt dass ich es einfach aufhebe. Und ich musste dann wirklich sagen, und ich weiß nicht, und wie du sagst, das glaubt einem keiner, ich habe es nicht gesehen. Ich habe das nicht mehr gecheckt, dass da was liegt. Ich habe es nicht gesehen. Oder auch wenn es darum geht, irgendwas zu sortieren, irgendwas umzusortieren oder so, ich denke, ja, aber jetzt habe ich das wirklich alles. Ich bin da so unaufmerksam. Oder wenn ich Texte schreibe oder auch in einem Post oder so, wenn ich Buchstaben vergesse, das sehe ich nicht. Das ist dann immer erst im Nachhinein oder wenn mich wer darauf aufmerksam macht, so du hast da irgendwie drei Buchstaben vergessen oder da ist ein Rechtschreibfehler, den ich, ich sehe sowas nicht. Und was mir jetzt auch noch so einfällt ist, bei mir ist es weniger die Rechtschreibung, mit der ich eigentlich Probleme habe, außer eben diese Flüchtigkeitsfehler, die mir nicht auffallen. Aber ich habe kein Verständnis für Mathe und Zahlen. Also Zahlen, das sind, oder überhaupt Mathematik, ich kann nicht rechnen, beziehungsweise nicht gut. Und für mich macht es auch, ich habe das auswendig gelernt, wie man Zahlen richtig ausspricht, zum Beispiel 53. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass bei 53 die 5 vorne steht und die 3 dahinter. Und mittlerweile weiß ich es natürlich, aber das war wirklich mehr so ein Auswendiglernen. Wie gesagt, ich könnte da jetzt noch eine halbe Stunde Situationen oder Verhaltensweisen erzählen, die, wie du sagst, die dir kein Mensch glaubt, dass du das nicht mit Absicht machst, beziehungsweise dass sich niemand vorstellen kann, dass einem sowas überhaupt passiert. Aber mich macht das irgendwie nicht traurig, weil das schon mein ganzes Leben lang so ist. Ich finde, mittlerweile ist es eher so, das hat total dazu beigetragen, mich so anzunehmen und auch das kommunizieren zu können. Wenn mir jemand eine Aufgabe gibt, wo ich weiß, oh Gott, das wird nichts, weil das zahlt genau auf dieses Konto ein, was ich einfach nicht gut kann, dann ist es mittlerweile voll selbstverständlich für mich zu sagen, du, tut mir leid, da wirst du nicht glücklich werden mit mir, mit der Aufgabe. Oder können wir das anders machen? Oder wenn mir jemand was erklärt, wie ich was machen muss, dass ich mittlerweile einfach sage, du kannst es mir bitte zeigen. Weil wenn mir jemand was erklärt oder auch wenn mir jemand einen Weg beschreibt, ich bin ja nach dem ersten Satz, weiß ich ja schon nicht mehr, was er gesagt hat. Für mich war das eher eine ganz große Hilfe, zu wissen, dass ich ADHS habe und was das bedeutet, um mich da anzunehmen und da total lieb zu mir zu sein und das auch zu kommunizieren. Also ich gehe da total offen mit um, bei mir weiß es auch in der Arbeit, wissen es alle, und habe da auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Genau.
Also jetzt hast du mich ja schon mit so vielen Informationen gefüttert und ja, ich bin einfach begeistert. Und ich denke, ich habe jetzt eigentlich noch zwei letzte kleine Fragen an dich. Und zwar erzähl mir einfach mal, was sind Momente im Allgemeinen in deinem Alltag, wo du deine Diagnose, also wo du ADHS oder ADHS zu haben, feierst, weil es dir hilft im Alltag, zum Beispiel spontane Ideen, tolle Lösungen, außergewöhnliche Lösungen, solche Sachen. Erzähl mir einfach diese Wow-Momente, diese Aha-Momente, dieses ja, ADHS zu haben, hat doch auch was Gutes. Aber erklär mir oder erzähl mir auch die Momente, wo du es einfach als Fluch siehst, wo du denkst, ach, diese Scheiße. Ganz ehrlich, wo du einfach nur denkst, so, Scheiße, warum kann ich einfach nicht so funktionieren wie andere? Und ich beruhige dich im Voraus. Auch wenn du solche Momente hast, und glaub mir, ich habe diese Momente auch, und es gibt auch Momente, wo ich diese Momente verfluche. Aber im Endeffekt, unterm Strich, bin ich irgendwo glücklich damit. Weil in vielen Sachen ich einfach es genieße, diesen Pragmatismus zu haben, dieses einfach zack, easy, auf eine unkonventionelle Lösung zu irgendeinem Problem zu kommen und es irgendwo zu feiern, wenn die Leute sagen, nee, das klappt niemals, es dann zu machen und es klappt und die Leute, ja, egal ob die Leute mir dann sagen, wow, mega, auf diese Idee wäre ich nicht gekommen oder einfach gar nichts sagen. Hauptsache, ich bin mit mir zufrieden. Aber, ja, erzähl mir einfach mal, wie das bei dir so ist.
Die Frage musste ich jetzt ein bisschen prokrastinieren. Tut mir leid, lieber Gordon, musstest du jetzt ein bisschen drauf warten, weil die so schlecht greifbar ist für mich, beziehungsweise weil das so umfangreich ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Weil es ist ein ganz scharfes, zweischneidiges Schwert für mich, ADHS zu haben. Und wenn ich mich entscheiden könnte, es zu haben oder es nicht zu haben, dann würde ich es nicht ändern wollen, es zu haben. Weil es ist, wie du sagst, es kann echt cool sein, eben so auf kreative Lösungen zu kommen oder überhaupt viele Ideen zu haben, so neugierig zu sein, so on fire sein zu können. Ich glaube, dieses, und das liebe ich total, dieses angezündet sein. Und es ist aber auch auf der anderen Seite eben dieses sehr scharfen, zweischneidigen Schwert, das ist diese völlige Apathie, diese Dysphorie, und teilweise dann total unfähig sein, sich überhaupt zu bewegen, für die einfachsten Dinge kaum in der Lage zu sein. Also sich, es gibt diese Tage, da fällt es einem schwer, sich selbst die Zähne zu putzen oder sich irgendwie fertig zu machen, irgendetwas auf die Reihe zu kriegen. Und dann gibt es Tage, an denen kann man so gefühlt die Welt niederreißen und wieder aufbauen. Und ich würde es so beschreiben, dass es ADHS zu haben bedeutet, ein Leben in Extremen zu führen. Und wirklich in Extremen. Also entweder sehr stark auf der einen Seite oder sehr stark auf der anderen Seite. Dieser mysteriöse Mittelweg, von dem viele erzählen, der ist für uns, glaube ich, sehr schwer zu finden. Beziehungsweise es ist sehr anstrengend, den zu finden, weil ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Bei mir ist es oft so, ich muss erst sehr extrem in die eine Richtung gehen, um dann sehr extrem in die andere Richtung zu gehen. Also entweder sehr extrem viel oder sehr extrem gar nicht. Und dann, wenn das Interesse an der ganzen Sache noch da ist, irgendwie die Mitte zu finden. Ich mag an meinem Gehirn, dass es unglaublich sensibel ist und auf ganz viele kleine Dinge reagieren kann. Und auf der anderen Seite blendet es manche Sachen einfach aus. Also ganz offensichtliche Sachen. Ich suche Dinge, die vor mir liegen, und mir fällt aber die kleinste Gefühlsregung an meinem Gegenüber auf, zum Beispiel. Das sind diese Sachen, die ich als Segen und Fluch empfinde. Und es ist ja ein Leben in Extremen, und das ist anstrengend. Auch dieses, es ist einfach sehr störanfällig, unser Gehirn. Und dieses, wir müssen gut auf uns aufpassen, wir müssen gut auf uns achten, wir müssen, es rächt sich sofort auf Dinge wie zu wenig Schlaf. Also das sind so die drei Säulen, auf denen meine Symptomatik steht. Das ist Schlaf, genug Essen und mir selbst die Zeit geben, auf Sendung zu gehen. Also es ist eine Katastrophe, wenn ich zu wenig schlafe, unregelmäßig esse oder mich zerstreue gleich am Anfang des Tages. Und aber manchmal passiert das halt einfach. Und sich dann wieder auf die Spur zu kriegen, ist, ja. Und auf der anderen Seite ist da diese unglaubliche Lebendigkeit, Neugier, auch diese Schnelligkeit, also die bei mir sehr ausgeprägt ist. Ich mag das. Ich mag das, dass ich schnell denken kann, dass ich mich schnell bewegen kann. Aber es gibt eben auch diese Tage, da habe ich gefühlt den Testbildschirm im Kopf und es geht nichts. Es geht gar nichts. Und das sind so die Dinge, die ich so als Segen und Fluch empfinde von dem Ganzen.
Ja, das war einfach klasse, dieses Interview mit dir. Also echt für meine dritte Episode so ein tolles Interview zu haben, feier ich. Danke dafür. Und eine allerletzte Frage an dich ist, was würdest du am allerliebsten allen Menschen, die ADHS haben, die vielleicht denken, dass sie es haben oder die gerade in der Diagnostik sind und die nicht wissen, ob sie sich diagnostizieren sollen oder ob da wirklich, was würdest du all den Menschen auf den Weg geben? Und ja, einfach noch, lass einfach noch mal ein paar von deinen Gedanken raus. Und ja, ich bin Schnitt. Liebe Sabine, ich bedanke mich 100.000 Mal für dieses tolle Interview. Es war für mich sehr ausschlussreich. Es war für mich einfach toll, einfach auch zu sehen, ein Mensch, der zwar nicht viel älter ist als ich, aber der älter ist als ich, der aber erst seit kurzem von seinen Superkräften weiß und der jetzt lernt, damit umzugehen. Wie gesagt, lass deine letzte Kreativität raus, lass dich einfach gehen und ja, gib uns einfach was Reiches mit auf den Weg.
Ich habe ganz am Anfang meiner Reise, ich weiß nicht mehr wo und ich weiß nicht von wem dieser Spruch ist, aber er hat mich tief bewegt und für mich ist da alles drin, was ich den Menschen mitgeben möchte, die entweder gerade erfahren haben, dass sie ADHS haben oder die auf der Suche sind, was mit ihnen los sein könnte, so in Anführungsstrichen. Man wird ja oft gefragt, warum benötigst du ein Label? Warum musst du wissen, was mit dir los ist? Und der Spruch geht folgendermaßen, weil es das Leben einfacher macht zu wissen, dass man ein ganz normales Zebra und kein komisches Pferd ist. Weil du nicht weißt, dass du Gemeinschaft mit anderen Zebras haben kannst, wenn du keine Ahnung hast, wo du hingehören könntest. Und weil es für ein Zebra unmöglich ist, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, wenn es sich immer wie ein gescheiteres Pferd fühlt. Und das ist das, was ich allen da draußen, die das jetzt hören, mitgeben möchte. Es lohnt sich so sehr, dran zu bleiben. Und auch wenn der Weg in die Diagnostik echt super anstrengend ist und gerade wenn man ADHS hat, sehr anstrengend ist, weil man zum einen mal recherchieren muss, dann warten muss, man muss Termine ausmachen, diese Termine dann einhalten, man muss Dinge zusammensuchen. Da sind so viele Emotionen wie Ängste und so. Der Weg in die Diagnostik ist kein leichter, das weiß ich, aber es lohnt sich so sehr zu wissen, was los ist. Und wenn man weiß, was los ist, dann tauchen da auf einmal ganz viele Hebel auf, die man betätigen kann, um sich selber und sein Leben um so vieles einfacher zu machen. Und ja, es braucht trotzdem ein ständiges Dranbleiben und ein achtsam mit sich umgehen. Aber was ich im Podcast immer als letzte Worte sage, du bist nicht allein. Und das ist so das Schönste, finde ich, das war für mich eins der schönsten Dinge an der Diagnose, einfach meinen Stamm gefunden zu haben. Dieses Alien-Gefühl ist dann weg, weil man weiß, wo sind meine Leute? Und deswegen möchte ich dir aus ganzem Herzen mitgeben, du bist nicht allein und wir sind so, so viele. Sei lieb zu dir. Lieber Gordon, ich danke dir vielmals, dass ich Teil deines Projektes sein durfte. Es hat mega viel Spaß gemacht und es war richtig cool, das mal so auf eine ganz andere Art und Weise zu machen. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen okay, weil es ja wirklich über Handy und Sprachnachrichten und Headset gelaufen ist, das Ganze. Es hat mega viel Spaß gemacht, hat mich super gefreut, dich kennenzulernen und ja, allen da draußen wünsche ich das beste, tollste und aufregendste, schönste Leben. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte.